Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir müssen reden über die hessische Polizei. Ja, ich weiß, schon wieder. Denn schon wieder gibt es einen Fall unerlaubter Datenabfrage von einem hessischen Polizeicomputer im Zusammenhang mit rechtsextremen Drohschreiben. Das hat auch der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU heute bestätigt.
Nach erfolgter Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Frankfurt kann ich heute mitteilen, dass in einem weiteren Bedrohungssachverhalt zum Nachteil einer weiteren Person des öffentlichen Lebens die Ermittlungen ergeben haben, dass im März 2019 eben dieser Person von einem Polizeirechner auf einem Wiesbadener Polizeirevier abgefragt wurden.
Als erste personelle Konsequenz aus der Affäre um die rechtsextremen Drohmails ist heute der hessische Polizeipräsident zurückgetreten. Mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau habe ich über die aktuellen Entwicklungen gesprochen und wir haben auch darüber geredet, ob es eigentlich ein Zufall ist, dass die Adressatinnen dieser Drohbriefe allesamt Frauen sind. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König hat sich das mit Spannung erwartete TV-Interview von Präsident Emmanuel Macron angeschaut. Das hat eine gewisse Tradition zum Nationalfeiertag in Frankreich. Ansonsten wurde mit den Traditionen heute aber ein Stück weit gebrochen. Das ist der Tag an diesem Dienstag, dem 14. Juli 2020, dem französischen Nationalfeiertag. Ich bin Katharina Peetz. Salut! Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha-Yildiz, die linken Politikerin Janine Wissler, jetzt die Kabarettistin Edil Beider. Sie alle haben Drohungen von Rechtsextremisten erhalten, unterschrieben mit NSU 2.0. Aber das ist noch nicht alles, denn bei allen dreien wurden zuvor persönliche Daten von Polizeicomputern in Hessen abgefragt. Darüber habe ich vorhin mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittgau gesprochen. Ihn habe ich erstmal gefragt, was wir bisher wissen über den jetzt bekannt gewordenen neuen Fall.
Es ist bekannt, dass die Berliner Kabarettistin Edil Beider von einem Polizeicomputer aus nicht bedroht worden ist, sondern es gab Abfragen von einem Wiesbadener Polizeicomputer und diese Abfragen sind dann in eine Drohmail gemündet. Man wusste, dass die Kabarettistin Edil Beider auch schon im letzten Jahr Morddrohungen bekam. Sie ist engagiert gegen Rechts und auch gegen Rassismus. Sie tritt öffentlich auf und es gab schon länger diese Morddrohungen. Sie selber spricht von 8 Drohbriefen, Mails, die sie bekommen hat. Hat sie alle zur Anzeige gebracht, aber ist nie was draus geworden. Also gab es nie irgendwie eine Strafermittlung. Aber jetzt wissen wir eben, dass im Frühjahr, im März eben vor einer neuen Drohmail mit der Unterzeichnung NSU 2.0, so muss man es sagen, eben einen Polizeicomputer in Wiesbaden abgefragt worden. Es wurden Daten abgefragt, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind über Edil Beider. Das ist der dritte Fall. Wir haben vorher ja schon die Fälle gehabt einer Rechtsanwältin in Frankfurt, die Nebenklägerin war im NSU-Mordprozess in München, Seda Bascha-Yildiz. Die hat insgesamt mittlerweile ein Dutzend Morddrohungen unter dem Titel NSU 2.0 bekommen. Und auch vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Spitzenpolitikerin der Linken, die stellvertretende Bundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Wiesbadener Landtag, Janine Wissler, ebenfalls diese Drohung bekommen hat. Alle drei Frauen, da weiß man jetzt, sind von Frankfurter oder Wiesbadener Polizeicomputern, sind Daten über sie abgefragt worden, wer da der Täter ist, ob das ein Polizist ist oder mehrere Polizisten oder ob da andere zugegriffen haben, das wissen wir noch nicht.
Aber genau deswegen wurde ja auch vergangene Woche schon ein Sonderermittler eingesetzt. Da kann man sich jetzt fragen, ist das vielleicht ein bisschen spät passiert?
Ja, der Sonderermittler wurde eingesetzt in der letzten Woche, als der Innenminister Peter Beuth hier in Hessen von der CDU das Gefühl hatte, er wird vom Landeskriminalamt nicht richtig informiert. Er hat öffentlich das Landeskriminalamt gescholten und hat gesagt, da sind Informationen hängen geblieben. Deswegen setze ich jetzt einen Sonderermittler ein, einen Kriminalisten aus Frankfurt, der jetzt diese Ermittlung übernimmt. Mittlerweile wissen wir aber, dass der Peter Beuth, der Innenminister, das Landeskriminalamt zu Unrecht gescholten hat. Öffentlich, nämlich heute ist bekannt geworden, dass der eigentliche Verantwortliche, der wohl die Informationen nicht weitergeleitet hat an den Minister, der Landespolizeipräsident von Hessen war, der heißt Münch. Und der ist heute, Udo Münch, der ist heute zurückgetreten und nimmt die Verantwortung auf sich. Er hätte die Informationen schon im März gehabt, sowohl über Janine Wissler, die Bedrohung gegen Janine Wissler, als auch über die Bedrohung gegen die Berliner Kabarettistin Idil Beida. Und er hätte diese Informationen nicht an den Minister weitergegeben. Nicht aus Absicht, hat er wohl heute erklärt, sondern hätte das damals nicht richtig verstanden und hätte das nicht ernst genommen. Es gab zwar ein Gesprächsprotokoll, aber er hat es irgendwie nicht wahrgenommen, also hat es offenbar verbaselt, so muss man es sagen. Und deswegen tritt er jetzt zurück, nimmt die politische Verantwortung auf sich. Brisant ist natürlich daran, dass Peter Beuth noch in der letzten Woche das LKA öffentlich gescholten und beschimpft hat sozusagen und da dem LKA den Sonderermittler vor die Nase gesetzt hat, so muss man es sagen. Also die politische Verantwortung, die Peter Beuth hat, wird dann auch nicht geringer durch den Rücktritt des Landespolizeipräsidenten.
Und wenn wir jetzt quasi aus Hessen heraus auf die Bundesebene schauen, da gibt es ja auch Forderungen, dass man das ganze Thema eigentlich bundespolitisch schon oder auch außerhalb von Hessen auch aufarbeiten muss. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen genaueres erzählen.
Ja, es gab schon in den letzten Tagen Forderungen, dass angesichts dieses Chaos in Hessen, diesem Streit zwischen verschiedenen Polizeigliederungen, LKA, Landespolizeipräsidium, Innenministerium, dass das ein Chaos ist und dass deswegen jemand von außen kommen müsste, um zu schauen, was läuft da eigentlich schief in Hessen. Da wurde unter anderem die Bundesanwaltschaft ins Gespräch gebracht, die ja bei systemrelevanten Verfahren eingreifen kann, die bisher aber gesagt hat, wir sehen noch keine Systemgefährdung durch diese Geschichten. Aber jetzt sind es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Menschen, vor allen Dingen Frauen, die da bedroht werden, auch über Hessen hinaus. Ne? Also die Kabarettistin Idil Beida lebt in Berlin. Es gab auch vorher schon Drohungen gegen eine Berliner Politikerin der Linken und gegen eine Politikerin in Thüringen. Also die Affäre hat ja schon Kreise gezogen, die über Hessen hinausgehen. Und deswegen gab es diese Forderung, dass man eben von Bundesseite eben eingreift. Bisher ist das nicht geschehen, das muss man sagen. Aber ich halte das auch noch nicht für das letzte Wort. Selbst in Hessen im Parlament habe ich gestern Stimmen gehört in der Opposition, die gesagt haben, ja, vielleicht macht es mal Sinn, in dieses Chaos jemanden von außen reinzubringen, der ermittelt.
Aber das finde ich sehr interessant, dass du sagst, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, also es sind ja zumindest bei den jetzt bekannten Fällen nur Frauen, die Adressatinnen sind. Ist das reiner Zufall oder gibt es da andere Erkenntnisse auch schon zu?
Es gibt dazu natürlich wissenschaftliche Forschungen, die teilweise historisch angelegt sind. Also eine ganz wichtige Schrift, die schon älter ist, aber immer noch wichtig ist, ist die Schrift von Klaus Teweleit, Männerfantasien, der schon anhand von Dokumenten aus den 20er Jahren von Rechtsradikalen, Freikorps und Männerbünden schon gezeigt hat, dass es da offenbar gerade in diesem Rechtsaußenspektrum, das sich militärisch organisiert oder eben auch Uniform trägt, wie beispielsweise bei der KSK haben wir den Fall gehabt oder bei der möglicherweise eben auch bei der Polizei in Hessen, dass es da auch Bereitschaft gibt, gerade Frauen, die auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen, also jetzt in dem Fall weit links stehen, die besonders mit Gewaltfantasien zu überziehen. Und wenn es hier tatsächlich Polizeibeamte sein sollten, und da spricht ja einiges dafür, die hier die Drohungen lancieren, dann könnte es natürlich so eine männerbündische Struktur in einer solchen, ja, sagen wir mal, das nicht militärisch, aber in polizeilichen Einheit sein. Das wäre zumindest nahe liegend. Da gibt es eben diese Forschungen und es ist auffällig, du hast es gesagt, es ist auffällig, dass eben gerade viele Frauen jetzt bedroht werden unter diesem Label NSU 2.0. Wir wissen ja nichts, ob das kann sein, dass es ein Einzeltäter ist, ein Mann, ich vermute aber schon, dass es ein Mann ist oder eben eine Gruppe von Polizisten.
Und dann zum Schluss die Frage, die sich ja immer anbietet zum Schluss, wie geht es jetzt weiter in Hessen?
Es ist gestern im Landtag, gab es eine Sitzung der innenpolitischen Obleute der Fraktionen. Das sind die Innenpolitiker, die normalerweise auch den Innenausschuss in einem Parlament stellen. Die haben gestern sich zusammengesetzt und haben auch mit dem Innenminister gesprochen. Es wird wohl in der kommenden Woche eine Sondersitzung des Innenausschusses in Hessen geben, im Hessischen Landtag. Das heißt, die Politiker werden aus den Ferien zurückgeholt, Politikerinnen und Politiker. Und dann wird man dem Innenminister scharfe Fragen stellen. Das ist ganz deutlich. Also diese Verwirrung, die er selber auch gestiftet hat, die wir ja gerade beschrieben haben. Also er macht dem LKA Vorwürfe, dann ist gar nicht das LKA zuständig. Er weiß Dinge nicht, weiß Dinge vielleicht, die aber auch nicht rechtzeitig weiter ans Parlament trägt. Also all diese Fragen werden Thema sein. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Peter Beuth, wenn er da nicht schlüssig antwortet, ob er dann noch die nächste Woche politisch in diesem Amt bestehen kann.
dieses Jahr ist wegen Corona ja fast alles anders. Das zeigt sich heute auch in Frankreich wieder. Der Nationalfeiertag, der musste quasi in einer Light-Variante zelebriert werden. Also keine große Militärparade auf der Champs-Élysées. Das erste Mal, dass die nicht stattfindet am 14. Juli seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dafür hat sich aber Präsident Emmanuel Macron in einem großen TV-Interview geäußert. Dieses Interview zum 14. Juli, das war ursprünglich auch mal eine Tradition. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr. Das hat mir Frankreich-Korrespondent Jürgen König genauer erklärt.
Das war eine lange Tradition zum Nationalfeiertag, dass immer dann der Präsident ein ausführliches Interview gibt, in mehreren Fernsehsendern gleichzeitig. Macron hatte diese Tradition 2017 abgeschafft, einfach weil er meinte, das sei eines Präsidenten nicht würdig. Der Präsident würde sich nicht in dieser Weise zum Volk äußern müssen. Aber heute hat er sie zum ersten Mal wieder aufgenommen, hat also mit seinem eigenen Beschluss von damals gebrochen. Warum? Er sagte, die Umstände der Corona-Krise hätten das nötig gemacht. Es bedürfe jetzt sozusagen eines neuen Zusammenhalts zwischen Präsident und Volk. Und also hat Emmanuel Macron heute Rede und Antwort gestanden. Sehr lange, fast anderthalb Stunden, haben zwei Moderatoren und der Präsident miteinander gesprochen.
Und das war jetzt mit Spannung erwartet worden, auch weil Macron vorher immer so, naja, zumindest Andeutungen gemacht hat. Also er müsste sich auch neu erfinden und jetzt eben vor allem die Corona-Krise, die neuen Herausforderungen. Wurde das jetzt im Interview heute konkreter?
Ich glaube, das ganze Interview, also zunächst wie geschildert, dass es überhaupt stattfand, das war schon Teil des neuen Weges oder dieses sich neu erfinden müssen. Er hatte immer auch von einem neuen Weg gesprochen, den man gehen müsse, den auch er gehen müsse. Und also gab sich Macron heute wirklich sehr aufgeschlossen, menschennah sozusagen. Die ganze Kulisse war schon bemerkenswert. Nicht wie früher ein pompöser Saal im Élysée-Palast, nein, ein ganz neutraler, ganz in weiß gehaltener Raum. Drei Menschen an einem runden Tisch, alle wie gleich berechtigt. Also das wäre für mich der neue Weg, der da heute zu erkennen war. Macron sagt auch, er wolle den sozialen Dialog unbedingt stärken. Er räumt auch Fehler ein, habe nicht genug mit den Menschen geredet. Das wolle er künftig anders machen. Und insofern war dieses Interview, das auch in einer wirklich fast normalen Atmosphäre stattfand, in gewisser Weise ein Auftakt dazu.
Aber normal ist es ja eigentlich gerade nicht. Also gerade auch der Nationalfeiertag wird irgendwie... Also vor allem diese Militärparade, die sonst immer stattfindet, war nicht dabei. Und im Mittelpunkt dieser Feierlichkeiten heute sollte das Gesundheitspersonal stehen. Also wirklich auch der Fokus auch nochmal auf die Corona-Krise. Ist das gelungen, dass es wirklich jetzt darum ging?
Ja, ich fand schon. Also zunächst eine kleine Parade gab es sehr wohl. Es gab auch diesen traditionellen Überflug der Jets mit Bleu, Blanc, Rouge, mit den Nationalfarben, die sprühen dann das über die, im Tiefflug gehen sie über die Champs-Élysées und dann wird das ausgesprüht und fliegen also auf die Place de la Concorde zu. Also dergleichen gab es. Nur eben keine große Truppenparade entlang der Champs-Élysées mit großem Publikum, wie das sonst immer üblich war. Nein, aber man hatte eine Tribüne aufgebaut für insgesamt 4.500 Gäste und das war eine sehr viel Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Angestellte von Supermärkten oder Maskennäherinnen, die also in den Anfangswochen der Corona-Krise, als es keine Maske gab, also sehr, sehr, sehr viel Tag und Nacht gearbeitet haben. Und die hat man geehrt damit. Und das hatte schon etwas Bewegendes. Und Macron hat auch immer die Eigenschaft, dann bei der Begrüßung, die eigentlich ein offizieller Akt ist, immer viele Worte zu wechseln, was den ganzen Fahrplan immer sehr in die Länge zieht. Und das hat er heute auch gemacht. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das irgendwie eine würdevolle Veranstaltung war und ja, es war schon ein besonderer Nationalfeiertag oder ist ein besonderer 14. Juli.
Und jetzt hast du gerade das Stichwort Masken genannt. Gerade beim Management der Corona-Krise stand Macron ja sehr in der Kritik. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, inwiefern?
Naja, weil sich sehr schnell herausgestellt hat, dass das Land der Corona-Krise völlig unvorbereitet gegenüberstand. Es gab nicht genug Tests. Die Schutzmasken reichten man gerade für das Krankenhauspersonal. Also auch Polizisten, Gendarmen, Feuerwehrleute mussten wochenlang ohne Masken ihren Dienst verrichten. Für die Bevölkerung gab es überhaupt keine. Und dann waren die Maßnahmen also oft sehr widersprüchlich. Erst hieß es, die Schulen bleiben geöffnet, dann wurden sie sehr schnell geschlossen. Dann hieß es, das hat Macron auch selber so gesagt, Masken seien völlig überflüssig, hätten gar keine Schutzfunktion. Dann dann hat man aus China endlich Masken einfliegen können und plötzlich hieß es, Masken seien also zwingend erforderlich. Da hatten zum Beispiel viele Franzosen das Gefühl, ihr Präsident habe sie regelrecht belogen, einfach um zu kaschieren, dass es in Frankreich nur sehr wenige Masken gab. Diese Geschichte kommt heute noch immer mal wieder auf, auch wenn man so mit Franzosen spricht. Also da hat man schon den Eindruck, der Vertrauensbruch, den es da offenkundig bei vielen gegeben hat, der sitzt schon tief. Man hatte den Eindruck, die Regierung sei unsicher, ratlos in ihrem Handeln. Und dann ist da natürlich die Zahl der Corona-Toten. Es sind jetzt über 30.000 Menschen in Frankreich an oder mit Corona gestorben. Und natürlich haben die Franzosen sehr schnell auf Deutschland geschaut, wo bisher etwas über 9.000 Menschen an oder mit Corona gestorben sind. Und da hat man sich natürlich gefragt, was machen die Deutschen anders oder was machen wir falsch, was macht unser Präsident falsch? Und man muss einfach sagen, die gesamte Konzentration oder die Erwartungshaltung der Bevölkerung geht in Frankreich auf den Präsidenten. Das ganze politische System ist auf diesen einen Menschen zugeschnitten. Und da muss man schon übermächtige Fähigkeiten haben, um diesen Erwartungen wirklich vollkommen genügen zu können. Und das konnte Macron nicht und auch teilweise durch Fehler, die er auch selber gemacht hat.
Und jetzt hast du gesagt, Vertrauensverlust gegenüber der Regierung, auch die Umfragewerte von Macron sind ja nicht mehr so berauschend. Dann hat er bei den Kommunalwahlen sehr schlecht abgeschnitten. Dann Anfang Juli wurde ja die Regierung umgebildet. Inwiefern ist das vielleicht dann ein Neustart gewesen oder ein neuer Kurs, den er eingeschlagen hat?
Also so wie ich es sehe, ist das zunächst ein großer Rechtsschwenk. Das muss man sagen. Mit Jean Castex hat Macron jetzt einen Vertrauten des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy zum Premierminister gemacht. Und Sarkozy, es heißt auch, Macron würde sehr oft mit Sarkozy telefonieren. Der neue Innenminister Gérald Darmanin ist, wie man hier sagt, ein Sarkozy-Mann. Auch die neue Kulturministerin Roselyne Bachelot war Gesundheitsministerin bei Sarkozy. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass Macron hier die Strategie verfolgt, schon mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2022, Sarkozys Wählerklientel zu umwerben. Es hatten viele vermutet, er werde einen Linksschwenk machen, einfach weil man für den Herbst also große soziale Probleme erwartet, Massenentlassungen womöglich wird es geben.
Infolge der Corona-Pandemie auch, oder?
Ja, ganz genau. Und da hatte man gedacht, ja, jetzt werde ich sozusagen die soziale Seite herauskehren. Und das genaue Gegenteil hat er gemacht, vielleicht auch, weil der Parteichef der Sozialisten schon gesagt hat, er wolle unbedingt für die nächste Präsidentschaftswahl mit den Grünen zusammengehen, also ein Wahlbündnis anstreben. Und also hat Macron sich gedacht, okay, dann positioniere ich mich im rechten, im bürgerlich-konservativen Lager. Damit umwirbt er die Wählerschaft von Sarkozy und obendrein auch noch die von Marine Le Pen und dem Rassemblement National, weil die um genau die gleichen Wähler buhlt. Denn man muss sagen, von der Praxis her, erstmal die zentralen Ministerien sind unverändert geblieben. Da sind absolut immer noch dieselben Minister, Ministerinnen tätig, die das vorher auch gemacht haben. So ganz neu ist das nicht. Der neue Premierminister wird Macron nicht in dem Maße in die Quere kommen, sage ich mal, wie Amtsvorgänger Edouard Philippe das gemacht hat. Zum Beispiel wollte Philippe unbedingt bei dieser heiß umkämpften Rentenreform, dass das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre angehoben wird. Macron wollte das nicht. Er hatte auch im Wahlkampf gesagt, das Renteneintrittsalter bleibt unangetastet. Aber wie man hier hört oder gehört hat, soll Philippe also in nächtelangen Telefonaten Macron so lange auf ihn eingeredet haben, bis Macron also einverstanden war, okay, also Renteneintrittsalter wird erhöht auf 64. Und das genau war der Punkt, der dann diese unglaublichen Proteste, Demonstrationen, Streiks hervorrief. Also Philippe war ein, wie ich fand, sehr guter Premierminister, aber für Macron oft unbequem. Und das ist Castex nicht. Also Macron kann jetzt sozusagen alleine regieren. Das wird ja auch so kommentiert, dass er jetzt praktisch, wir erinnern uns noch, Bundeskanzlerin Merkel brachte mal den Begriff durchregieren. Das ist schon lange her. Aber ich habe den Eindruck, dass Macron jetzt die Sache selber in die Hand nimmt. Und Castex wird das dann ausführen. Aber er ist nicht so eine starke Persönlichkeit nach jetzigem Eindruck. Er ist auch in Frankreich relativ unbekannt. Aber Philippe hatte sich doch sehr stark selbstständig gemacht, war auch sehr beliebt in der Bevölkerung oder ist es auch noch.
Und jetzt hast du schon ja ein paar von den Knackpunkten oder Herausforderungen angesprochen, also drohende Massenarbeitslosigkeit. Die Rentenreform ist ja eigentlich auch ein Thema, was noch aussteht. Das wurde ja wegen der Corona-Pandemie quasi aufgeschoben erstmal. Hat sich Macron da heute in dem TV-Interview schon geäußert? Wie will er diese Herausforderungen in nächster Zeit meistern?
Also konkret zur Rentenreform hat er gesagt, dass sie jetzt ganz im Moment ganz sicherlich nicht kommt, dass er aber auf gar keinen Fall von dieser Reform, auf diese Reform verzichten wird. Also irgendwann legt er die Akte wieder auf den Tisch. Wann das sein wird, das richtet sich auch nach dem Verlauf jetzt der Corona-Pandemie. Diese Herausforderungen, die jetzt hier kommen, sind enorm. Also nach verschiedenen Berechnungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um bis zu 12% sinken. Also das heißt, es muss die Wirtschaft irgendwie wiederbelebt werden. Die Kulturlandschaft ist momentan in einem desaströsen Zustand. Die Arbeitslosigkeit wird ganz sicher steigen, damit auch die sozialen Spannungen. Das Gesundheitswesen muss von Grund auf modernisiert werden. Dann will Macron den Umwelt- und den Klimaschutz zur zentralen Aufgabe machen. Der Zentralismus ist als grundlegendes System Frankreichs zu hinterfragen, denn er hat sich in der Krise immer wieder als Problem erwiesen. Konkret hat Macron heute gesagt, man werde alles tun, um Kündigungen zu vermeiden. Also das Kurzarbeitergeld, das hier zum ersten Mal in Frankreich überhaupt eingeführt wurde, das werde so lange weiter gezahlt, wie es halt nötig ist. Richtig konkret wurde er dann nur selten, also zur ökologischen Ausrichtung seiner Politik. Etwa hat er gesagt, man wolle eine Prämie für Wärmedämmung von Wohnungen und Häusern einführen. Nachtzüge sollen wieder fahren, mehr Güter sollen auf die Schiene kommen. Wie das aber konkret umgesetzt, wie es auch bezahlt werden soll, dazu hat er nichts gesagt. Vielleicht auch, weil der Premierminister Jean Castex morgen seine erste Regierungserklärung abgeben wird. Und vielleicht hat man dann mehr Details.
Dann hören wir gespannt, was morgen kommt. Danke dir, Jürgen, erstmal für die Einschätzung heute.
Gerne.
Diese Folge von Der Tag geht damit zu Ende. Ich nenne nochmal die Mailadresse, an die Sie immer gerne Anregungen, Feedback, Kritik oder Fragen schicken können. dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sag danke fürs Zuhören, bis morgen.